Ein Leib und ein Geist von Charles Henry McIntosh. Die Schriftstellen Psalm 93, 1. Korinther 3, Vers 16 und 6, Vers 19 bringen eine Wahrheit vor unsere Seelen, welche für uns als Einzelne wie auch als Versammlung von der höchsten Wichtigkeit ist. Die Versammlung ist als ein Ganzes der Tempel Gottes, und zugleich ist dies mit jedem einzelnen Gläubigen der Fall. Und zwar sind wir es ebenso wirklich und durchaus, wie der Tempel in Jerusalem es war, wenn auch auf andere Weise. Beachten wir es doch und denken wir darüber nach, dass Gott der Heilige Geist unter uns und in jedem einzelnen Gläubigen wohnt. Es handelt sich nicht um unsere Meinung darüber, sondern wir haben dies einfach als Gottes Wahrheit anzunehmen. Will sich aber jemand nicht unter die Schrift beugen, so wird der Versuch, ihn zu überführen, ebenso wenig nützen, wie das Sprechen über hohe Grundsätze der Mathematik mit einem Manne, der nie in die Schule gegangen ist. Ich fühle tief die Notwendigkeit davon, dass jeder Gläubige sich ohne Widerspruch unter die Autorität der Schrift beuge. Die Wahrheit, welche uns hier dargestellt wird, ist nicht etwas, worüber uns dies oder jenes zu denken erlaubt ist. Gott hat ein Haus hier auf Erden. Dies ist eine unumstößliche Tatsache. Lasst uns nicht sagen, ja, wir sollten es sein, während uns doch gesagt wird, dass wir es sind. Lass uns bedenken, was für ein Benehmen aus dieser Tatsache fließen sollte und was dem Hause Gottes geziemt. Deinem Hause geziemt die Heiligkeit, Herr, ewiglich. Dies ist der Grundsatz, welcher seit der Zeit, dass Gott ein Haus auf Erden hatte, der Ausübung der Zucht zugrunde gelegen hat. Wir lesen nie von einem Wohnen Gottes bei den Menschen, außer nach vollbrachter Erlösung. Sobald Israel aus Ägypten erlöst und durch das Rote Meer hindurchgeführt ist, hören wir es singen: Dieser ist mein Gott und ich will ihn verherrlichen oder ihm eine Wohnung machen. 2. Mose 15, Vers 2, vergleiche Vers 13. Und sobald die Stiftshütte vollendet ist, erscheint die Herrlichkeit Gottes und schlägt ihre Wohnung in der Mitte seines Volkes auf. Aber seine Gegenwart verlangt und sichert zugleich die Heiligkeit derjenigen, unter welchen er wohnt. Josua 6 und 7 zeigen uns, welche wichtigen Folgen diese Gegenwart für dieselben hat. Sie sind, kurz gesagt, Jericho in Ruinen und der Steinhaufen im Tale Achor. Ein Einzelner wagte es, die Versammlung Gottes zu verunreinigen. Wie ernst ist das? Es war etwas Gewaltiges, Jerichos Bollwerke vor dem Volke Gottes in Staub zerfallen zu sehen. Aber merken wir es uns wohl, die Gegenwart des Gottes, der Jericho in Trümmer legte, konnte nicht dulden, dass die Sünde jenes einzelnen Menschen verborgen und ungerichtet blieb. Der Heilige Geist hat diese Dinge für uns aufzeichnen lassen, und es ist unsere Pflicht, darüber nachzudenken und die Belehrung, die sie uns geben sollen, in unseren Seelen aufzunehmen. Ein richtiges, aus dem Glauben herausgewachsenes Gefühl hätte Josua lehren sollen, dass irgendein Hindernis vorhanden sei. Gott wohnte unter seinem Volke und unterschied sie dadurch von allen anderen Nationen der Erde, deren keine von einem solchen Vorrecht etwas wusste. Aber Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Er muss die Ehre seines großen Namens wahren. Josua fürchtete für dieselbe, aber Gott hat mehr als einen Weg, sie aufrecht zu erhalten. Wenn der Herr unter seinem Volk gegenwärtig war, um demselben den Sieg über seine Feinde zu geben, so musste er es auch in seiner Zucht halten. Israel hat gesündigt. Er sagt nicht bloß, ein einzelner Mann hat gesündigt, findet ihn heraus. Nein, Israels 600.000 waren ein Ganzes, und die göttliche Gegenwart in ihrer Mitte bildete und kennzeichnete diese Einheit. Ziehen wir nicht unseren Verstand darüber zu Rate, Brüder, sondern beugen wir uns vor dieser Wahrheit. Urteilen wir nicht über dieselbe, sondern lasst sie uns beurteilen. Israel hat gesündigt. Das war der Grund, weshalb sie nicht siegten und weshalb in der Folge Mann für Mann das Los über sich werfen lassen musste, auf dass derjenige, der den Bund des Herrn übertreten hatte, ergriffen werden konnte. Schwachheit ist kein Hindernis für Segnungen, das Böse aber ist es, und Gott kann nicht mit solchen, welche die Sünde nicht gerichtet, vorangehen. Niemals könnte er durch seine Gegenwart das Böse anerkennen. Wenn wir die Wohnung Gottes sind, so müssen wir heilig sein. Dies ist ein Grundsatz, der zu keiner Zeit aufgegeben werden kann. Man wird vielleicht fragen, wie konnte denn gesagt werden, dass Israel die 600.000 unschuldigen Leute gesündigt hatte? Ich antworte, die Nation war eins und diese Einheit musste aufrecht gehalten und bekannt werden. Wir lesen im dritten Buch Mose Kapitel 24 von den 12 Schaubroten, welche beständig auf den goldenen Tisch vor den Herrn gelegt wurden und auf welche die 7 Lampen des goldenen Leuchters ihr Licht warfen. Im Weiteren zeigt uns das nämliche Kapitel einen Mann, der außerhalb des Lagers gebracht und dort von ganz Israel gesteinigt werden sollte. Die Zusammenstellung dieser Dinge ist voll Bedeutung, wie denn überhaupt die Art, auf welche der Heilige Geist den Inhalt der Schrift gruppiert, herrlich und unserer ganzen Aufmerksamkeit wert ist. Jede Tatsache und jeder Umstand trägt dazu bei, die unendliche Tiefe ihrer moralischen Herrlichkeit hervorzuheben. Warum finden wir denn diese Verbindung in 3. Mose 24? Wie ich nicht zweifle, zu dem einfachen Zweck, uns diesen wichtigen Grundsatz der Einheit des Volkes Gottes zu beleuchten, welchen der Glaube erfasst und unter allen Umständen aufrecht erhält. Wir sehen zuerst die göttliche Seite der Sache, die Stellung, welche Israel in den Augen Gottes einnahm, und sodann die Zucht, welche unter seinem Volke ausgeübt werden musste. Und es geziemt zu allen Zeiten denjenigen, welche dem Herrn und seinem Wort treu sein wollen, die ursprüngliche Wahrheit Gottes zu bekennen und trotz all des Verfalls ringsumher danach zu handeln. Und ich möchte auch heute ernstlich und dringend ermahnen, die große Wahrheit von der Einheit des Leibes Christi durch alles hindurch festzuhalten. Es ist eine Wahrheit, welche von jeher der Gegenstand des Hasses von Seiten des Feindes gewesen ist. Elia auf dem Berge Karmel forderte 12 Steine, um den Altar zu bauen, zu einer Zeit, als das Königreich schon lange zerteilt war. Israel besteht nicht mehr aus 12 Stämmen, hätte man sagen können. Seine Einheit ist dahin. Doch nein, seine Einheit ist eine unauflösliche Einheit, welche nie aufgegeben werden kann. Das Auge Gottes ruhte auf den 12 Schaubroten auf dem goldenen Tisch und auf den 12 Steinen im Brustschild des hohen Priesters. Der Glaube hielt fest an dieser Wahrheit und Elia baute deshalb seinen Altar aus 12 Steinen. So ist es auch mit unserer Einheit, welche nie aufgegeben werden soll, obschon es mit ihr aussehen mag wie mit einer Kette, welche quer über einen Fluss hängt und worüber die angeschwollenen Wasser gehen, so dass man sie nicht kennen kann. Wir waren eins am Pfingsttage und werden eins sein in der Herrlichkeit. Aber es ist auch heute noch ebenso wahr, dass es einen Leib und einen Geist gibt. Ebenso wahr als zur Zeit, da das 4. Kapitel im Brief an die Epheser geschrieben wurde. Und wie besteht diese Einheit? Durch den Heiligen Geist, der uns mit dem verherrlichten Menschen zur Rechten Gottes verbindet. So erhalte ich 3 gewichtige Beweggründe für ein Leben der Heiligkeit. Ich soll denjenigen nicht verunehren, mit welchem ich vereinigt bin, den Geist nicht betrüben, durch den die Vereinigung stattfand, und die Glieder nicht hindern und beschweren, mit denen ich in eins verbunden bin. Ich fühle mich verantwortlich, euch auf alles dieses aufmerksam zu machen, Geliebte. Erlauben wir Satan nicht, uns um den Segen zu betrügen, den ein Wandel in dieser Wahrheit uns bringt. Sehet zu, dass ihr sie nicht nur als Lehre aufnehmt, sondern stellt euch unter ihren bildenden, leitenden Einfluss und bedenkt, wie euer Zustand und Wandel in diesem Augenblick auf die Gläubigen in den entferntesten Weltteilen einwirkt. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Ganz Israel ward befleckt durch Achans Sünde, welcher meinte, dass niemand gesehen hatte, noch wusste, was er im Geheimen sich angeeignet und in seinem Zelte verborgen hatte. Wenn sich solch ein Zustand bei jemand vorfindet, so hat alle wahre Gemeinschaft aufgehört. Gott tritt nicht mehr für ihn ins Mittel, um ihn zum Sieg zu führen. Wohl aber findet der Schuldige Gottes Kraft in Zucht gegen sich tätig, eine Kraft, welche imstande wäre, ihn zu zermalmen. Lass uns das Wort Gottes nicht nach unseren Gewissen oder unseren Gefühlen beurteilen, sondern glauben wir einfach, was es uns sagt. Wir lesen, dass ein Geist, jedes Glied mit dem Haupt in der Herrlichkeit und alle Glieder auf Erden untereinander verbindet. In diesem Leib beeinflusst ein Einzelner, der außer Gemeinschaft mit dem Herrn ist, den Zustand des Ganzen. Lasst uns doch diese große Wahrheit praktischerweise anerkennen, was es uns auch kosten mag, und geben wir sie niemals auf. Lasst uns nicht meinen, dass das Zeugnis für dieselbe nicht mehr aufrecht gehalten werden kann, weil der Mensch so gefehlt hat. Die Wahrheit Gottes steht fest und auf sie haben wir unsere Blicke zu richten. Seid ihr in bewusster Weise auf dem Grund des einen Leibes versammelt? Es ist dies eine Frage, welche ich ernstlich an euch alle richten möchte, weil diese Wahrheit in unseren Tagen ganz besonders angegriffen wird. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm und ist mit allen, welche ihm angehören, eins. Wir finden nichts von Unabhängigkeit der Glieder oder einzelner Versammlungen im Worte Gottes. Die Versammlung an jedem Ort ist der gemeinsame, örtliche Ausdruck der ganzen Versammlung Gottes. Die Wahrheit von der Einheit des Volkes Gottes zieht sich wie ein goldener Faden von einem Ende der Schrift zum anderen, und der Glaube hat sie zu allen Zeiten erfasst. Warum betete Daniel gegen Jerusalem? In den Augen der Menschen stand das Haus Gottes nicht mehr dort. Aber es war dort für den Glauben. Sein Glaube hält immer noch fest an den 12 Schaubroten auf dem goldenen Tisch. Und er betet zu dem Gott Israels, obschon die Löwengrube dafür sein Teil ist. Betrachten wir Paulus vor Agrippa. Die Nation war zerstreut unter alle Völker, von einem Ende der Erde bis zu ihrem anderen Ende, aber Paulus spricht immer noch von der Verheißung, zu welcher unser 12-stämmiges Volk hinzugelangen hofft. Hätte Paulus die 12 Stämme jemandem zeigen können? Und sollten wir die Einheit der Versammlung Gottes aufgeben? Sollten wir Mitglieder einer Kirche oder sogenannten Gemeinschaft werden? Sollten wir uns verführen und verblenden lassen durch die Listen des Teufels, durch welche er die ewig bleibende Wahrheit des einen Leibes vor den Augen der Heiligen Gottes zu verbergen sucht? Ist denn der Leib Christi eine kleine Gesellschaft, welche nach gewissen Grundsätzen gebildet ist? Wie können die Leute nur davon sprechen, sich irgendwo anzuschließen? Wenn sie zu Christo bekehrt sind, so ist der Anschluss getan, sie sind dem Herrn hinzugetan. Apostelgeschichte 5, Vers 14. Und sie gehören zu dem, was der Mensch nicht berühren kann. Niemand kann ein einziges Glied von dem Leibe Christi trennen, denn es ist in denselben eingefügt worden nach dem ewigen Vorsatz Gottes und durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Wie verkehrt ist es also, eine Körperschaft organisieren zu wollen? Alle Werke des Menschen in dieser Beziehung werden sich an jenem Tage als Stoppeln erweisen. Der Heilige Geist kam am Pfingsttag hernieder, um die Versammlung Gottes, den einen Leib, zu bilden. Und er ist immer noch hier. Ich möchte diese Wahrheit nicht aufgeben um 1000 Welten. Selbst im Rückblick auf die Angriffe, welche sie zu wiederholten Malen auszuhalten hatte, darf ich kühn sagen, ich bin klarer und fester überzeugt, dass es eine Wahrheit Gottes ist, welche auch in unseren Tagen ihre volle Geltung hat, als vor 42 Jahren, da ich zuerst den Grund betrat, auf welchem ich durch Gottes Gnade jetzt noch stehe. Er kann nicht durch Menschen erschüttert werden. Aber ich möchte noch einmal daran erinnern, deinem Hause geziemt die Heiligkeit, Herr, ewiglich. Nicht nur solange wir hier sind, sondern für immer da. In der Herrlichkeit wird durch die heilige Stadt, das neue Jerusalem, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut, erwiesen werden, der überschwängliche Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christo Jesu.